Wir machen weiter mit dem zweiten Plenarvortrag des ersten Symposiumtags und ich bin sehr froh, dass Elina Mikile wieder bei uns spricht. Sie hat letztes Jahr ihre Überlegungen zur Autorschaft vorgetragen. Elina ist Literaturwissenschaftlerin, ist die erste Dissertantin des Instituts für Sprachkunst an der Angewandten, hat in mehreren europäischen Ländern Forschungs- und Schreibaufenthalte, absolviert etwa in Frankreich, in der Schweiz, lebt derzeit in Berlin als freie Forscherin, beschäftigt sich in einem aktuellen Projekt mit der interkulturellen Hermeneutik, die sie im Rahmen einer literarischen Auseinandersetzung, eines literarischen Textprojekts adressiert. Wir hören heute ihre Überlegungen zum Thema der Auseinandersetzung mit dem Faktor der Identität. Ich nehme an, einige der Aspekte, die wir letztes Jahr diskutieren durften, sehr fruchtbar, wie ich meine, so Autorschaft unter neuen Bedingungen und auch unter Bedingungen sozusagen verschobener nationaler Identitäten. Etwas, das Sie auch im Band Digital Migration nachlesen können. Ein ganz wunderbarer, streitbarer und hochliterarischer Text auch. Ich denke, wir werden da im besten Sinne anschließen und ich freue mich, dass du wieder hier bist. Ich freue mich auf deine Ausführungen.
Ich freue mich auch sehr, wieder da zu sein und zu diesem Thema sprechen zu dürfen, weil es eben ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt. Wie gesagt, meine Gedanken tragen den Titel »Das Fremde im Eigenen«. In meinem Beitrag hinterfrage ich die Gültigkeit jener Grenzen zwischen Eigenem und Fremdem, die in Form von beharrlichen Dichotomien trotz fortschreitender Dezentralisierung unseres Selbst häufig als Anhaltspunkt für identitätsstiftende Diskurse dienen. Erkunden möchte ich diese Frage ebenso auf der textuellen Ebene, auf der durch Mehrdeutigkeiten, Assoziationen und Leerstellen eine ästhetische Selbstreferenz in der Vielfalt inszeniert wird. Kleines i, das heißt Abschnitt 1. It, Ausrufezeichen, Superego, Punkt. Freuds innerpsychische Streithähne markieren ihre Reviere als diametrale Kräfte. Der erste führt sich auf, wie der Hahn im Korb, der letzte kräht beim Sonnenaufgang jeden in Hörweite Befindlichen aus dem Bett heraus. Rein symbolisch natürlich. Zum letzten Einfall bekennt sich das Über-Ich, ein heimlicher Verehrer von Jacques Lacan und seiner Ordnung. Aber bevor es zu bunt wird, distanziert es sich. Die sprachspielerischen Metaphern fallen eher auf das Konto des Es. Sie sind das Resultat eines improvisierenden Schreibens, das wie Psychologin Alice Miller selbstreflexiv beobachtet, eine eigene Gesetzlichkeit zu haben scheint und sich jeder Kontrolle und Zensur entzieht. Sobald diese Analyse beginnt, versteckt sich das Spielverliebte vor dem Über-Ich, das sich darüber beklagt, dass hier auf höchst problematische Weise heterogene Quellen durcheinandergewirbelt würden, die außerdem weniger dem allgemein förderlichen Prodesse, denn einem banalen Delektare zuzuordnen seien. Die übergeordnete Kraft der Theas, das Ich fühlt sich verwirrt, schließlich formt es sich in der gegenseitigen Abhängigkeit der beiden Streitparteien, wodurch der Eindruck entsteht, das Subjekt sei nicht Herr im eigenen Haus. Wer ist Subjekt in der eigenen Konstruktion in Zeiten, in denen das Unergründliche im Vertrauten die in beständiger Interdependenz entstehende innere Kohärenz gefährdet? Der assoziative Faden führt vom dritten Raum im Haus zu Homi Babas Third Space, ein Zwischenraum, für den ein durchaus konfliktives Aushandeln der Wirklichkeitskonzeptionen, ein Ringen um das Verstehen und um das Kommunizieren jenseits hegemonial aufrechterhaltener dichotomischer Machtverhältnisse charakteristisch ist. Der Identitätsbegriff der postkolonialen Theorie hat in Zeiten der Globalisierung Hochkonjunktur. Das Gefühl der bedrohten Behausung spiegelt sich in aktuellen Feindbildern wider, in denen der die das Fremde zur Projektion jener Unvertrautheit wird, die in uns selbst schlummert. Das vermeintlich Eigene sei aufgrund der existenziellen, auf unbewusst gespeicherte Kindheitserlebnisse zurückzuführenden Verschiebung stets uneinholbar. Das Freudsche Unheimliche bestimmt jene Angleichungsprozesse, welche die lebensweltlichen Interaktionen sich mainstreamisierender Fremder prägen. Eine Dialektik, in der die Ähnlichkeit sowohl vordergründig bestätigt, als auch durch die unauflösbare Differenz ständig re- und dekonstruiert wird. Die sich in diesem Kontext manifestierende Polysemie des Substantivs Mainstreamisierung impliziert zum einen eine quantitative Zunahme der Mobilität, zum anderen die voranschreitende Vereinheitlichung unterschiedlichster Kulturen, deren Vertreter wiederum höchst heterogene Pfade aufweisen. Die der Sprache innewohnende Polyvalenz, das heißt semantische Mehrfachkodierung, fungiert somit als Vermittler jener konnotativen Paradoxien und Schnittmengen, die ein dem Möbiusband ähnelndes Ineinanderfließen von Naheliegendem und Unbekanntem erlauben, so nahtlos, dass sich der Moment des Übergangs nur schwer beschreiben lässt. Ähnlich transparent der Sprung zu Paul Ricoeurs zweifachem Identitätsbegriff, der eine Unterscheidung zwischen Ipseit, Selbstheit, und Memt, Gleichheit macht. Der Einklang unserer charakterlichen Besonderheiten und Lebenserfahrungen entfaltet sich somit aus der beständigen Anstrengung, aus der lebenslangen Pendelbewegung zwischen sich gleichbleiben und sich selbst werden, retrospektiv einen roten Faden herauszuarbeiten. Der Modus operandi des identitätsstiftenden Prozesses ähnelt jener der Sprache. Ein Schreibender schöpft aus dem Paradigmatischen seines Bewussten bzw. Unbewussten und setzt das Ausgewählte auf der syntagmatischen Achse regelkonform zusammen. Es spielt Memory mit symbolischen Zeichen. Doch so sehr es sucht, manche Motive bleiben ohne Spiegelbild. Was heißt das? Ein Lapsus aus einem ähnlich der Sprache strukturierten Unbewussten als bezeichnender Indikator? Oder geht es um tiefere Beweggründe, die einem aufgrund der genannten existenziellen Verschiebung unheimlich bleiben? Verrückt wird, wer sich die komplexe Denkstruktur nach dem dialektischen Gesetz der Mehrsprachigkeit A.S.A. Er wird Trennung am même temps aneignet. Ein Motiv ist für den Franzosen ein Symbol, ein Bild, ein Muster. In diesem sich verdichtenden assoziativen Netz bilden sich Doppeldeutigkeiten zu metadiskursiven Leitmotiven. Das Narrative selbst konstruiert, selbst aus objektiv scheinbar zusammenhanglosen Erfahrungen, eine lineare, identitätsstiftende Geschichte, in dem es bei Bedarf dazu dichtet und oder zurechtrückt. Schriftsteller, die sprechende Details der Conditio Humana in einer Sprache des kollektiven Bewussten zu vermitteln vermögen, benutzen die Ordnung des Symbolischen, um über die Verständigung erlaubenden Codes der Sprache und der Kultur das Imaginäre der individuellen Subjektivität zu transzendieren. Die Herausforderung ähnelt jener, mit der wir im anbrechenden Zeitalter der sogenannten Inspective Intuition konfrontiert sind, in dem das Wissen mit dem Wissenden verzahnt ist. Selbst in die Lebenswelt eingebettet und mit ihr ändernd, treffen wir unsere Entscheidungen mit unlänglichen Kriterien und hätten ihre Frage würdig sein, stets mit zu berücksichtigen. Der erzählerische Schaffensprozess erfordert, die vertraute Position des allzu oft für omnipotent gehaltenen erkenntnistheoretischen Realismus zu verlassen, zugunsten einer werkimmanenten Kohärenz nach dem selbstreferenziellen Leitcode stimmig und stimmig. Es entfaltet sich eine intuitive Eigenlogik, die Verständigung erlaubt, trotz ästhetischer Fremdheit. Das literarische System, wie Kunst allgemein, fördert eine kreative Auseinandersetzung mit dem Fremden. Und zwar als Joint Venture, das heißt als rezeptive Produktionsästhetik und produktive Rezeptionshaltung. Ästhetische Irritationsmomente fordern den Leser dazu auf, blind ablaufende oder etablierte Wahrnehmungsmuster zu hinterfragen und zumindest zeitweilig zu verlassen. Was der Schriftsteller seinerseits veräußert, ist Freuds Konzept des Fremden als inneres Objekt, als Entwurf, den das Subjekt vom anderen macht, um zugleich mit dem eigenen unbekannten Inneren in Kontakt zu treten. Damit wären wir wieder beim kleinen, großen Ausrufezeichen I, das heißt am Anfang, Klammer auf, des Abschnitts, Klammer zu, angelangt. Ein hermeneutischer Zirkel, der aus der wechselseitigen Exegese des Ichs und der Lebenswelt Identitätsbruchstücke gewinnt. Die sich schrittweise akkumulierenden Indizien bringen uns jenem Unbekannten näher, der sich in jedem von uns verbirgt, ein spiralförmiger Erkenntnissturm, der aus den Tiefen des Selbst zu einem aus diversen Quellen zusammensetzenden Ich-Bewusstsein emporwirbelt. Ich-Bewusstsein im Sinne einer auf, b, beziehungsweise herausgearbeiteten Kenntnis des Selbst, aber auch als gesteigertes Empfinden für die Wichtigkeit der eigenen Person. Doch wer gräbt da noch, um den wahren Kern zu treffen, wenn dieser, ähnlich dem semantischen Wandel des Begriffs authentisch, von seinem bildungssprachlichen Sinngehalt echt zu der heute mit inflationärer Häufigkeit gebrauchten Bedeutung der eigenen Person treu in der Breite schwindet, beziehungsweise in einem mündlich nur schwer verständlichen, da verschachtelten Satz verschwindet. Kleines i, das heißt zweiter Abschnitt. Entity, Fragezeichen. Wenn wir unsere Handlungen eher im Einklang mit Signalen von bedeutsamen Personen, denn nach eigenen Interessen, Bedürfnissen und moralischen Werten ausrichten, entsteht ein Zwischenort, in dem scharf konturierte Grenzen zwischen Subjekt und Objekt aufweichen. Enter Subject, ein Zwitterwesen im Geist der sich mainstreamisierenden Außenlenkung, Other Directedness. Statussymbole und medial produzierte Modelle avancieren zu handelnden Agenten. Diejenigen, die sich von ihnen bestimmen lassen, werden zu Objekten ihres sozialpsychologischen Verlangens nach Anerkennung und Zuneigung. Der Wunsch nach Zugehörigkeit zieht den Konformismus nach sich. In der vermeintlich freiesten und kreativsten Stadt der Welt lässt sich diese aus den Tiefen der unserer Psyche aufsteigender Fremdbestimmung an den dort getragenen Schuhen ablesen. Be the difference, Adidas. In einem komplexen Netz geteilter Selbstentfremdung und internalisierter Fremdgestaltung zerstreut sich das Subjekt. Und zwar im doppelten Wortsinn, bis es völlig durcheinander gerät, bei der Frage darüber, ob es sich gerade verläuft oder amüsiert. Zum einen fühlt es sich in einer Zeit, in der liberal-individualistische Tugenden wie Verantwortungsbewusstsein, Fleiß und Initiative bereits überholt seien, zu einem konsumorientierten Hedonismus verführt. Zum anderen versucht das dezentrierte personale Selbst in einem Labyrinth der Selbstverunsicherung, Selbstbefragung und Vergewisserung, einen Einblick in die am Scheideweg zutage tretenden Möglichkeiten seines Ich zu erhaschen und sich zumindest temporär mit diesen zu identifizieren. Das soziale Subjekt entwirft sich in mehr Umgebungen denn je, wodurch das Fremde als Denkhorizont, Thema oder Gestaltungsprinzip zunehmend internalisiert werde. Die hybride Identifikation mit vielverheißenden Wahlverwandtschaften gestaltet sich ebenso flüchtig wie das Metropolenhopping hipper Touristen, die sich auf der Suche nach einheitlichen und verbindlichen Leitbildern zunehmend konform durch unsere globalisierte und medialisierte Lebenswelt zappen. Dieser Not der vom chronischen Erlebnishunger Getriebenen steht jene konkrete Existenzangst gegenüber, die sogenannte Vagabunden zum Umherziehen zwingt. Der soziologische Begriff impliziert, dass neben den die Schlagzeilen beherrschenden migratorischen Bewegungen eine wachsende Gruppe marginalisierter Individuen existiert, die das heutige Bild des Fremden mitprägt. Der Hauch Abenteuerromantik in diesem Terminus mag die Lebensrealität der Betroffenen verharmlosen, doch die soziolinguistische Aufwertung deutet auf einen gesellschaftlichen Wandel hin. Die scheinbar mittellosen der Globalisierung verfügen vermehrt über kulturelles und soziales Kapital, was die Stigmatisierung nach allgemein propagierten Stereotypen-Feindbildern erschwert. Der identitätsstiftende Prozess dieser Suchenden wird weiterhin gerne in sprachlich-kulturellen Dichotomien präsentiert, die zwischen primär assimilierter Lebenswelt und angereicherter Kultur eines neuen Landes eine klar auszumachende Differenz vermuten. In solch einer anachronistisch-chauvinistisch argumentierenden Haltung schwingt die Einverleibung des Fremden als eine für das eigene förderliche Instanz mit. Das doppelte Paradoxon hierbei: durch das Bestreben, im Fremden etwas Bekanntes zu finden, verflüchtigt sich das Fremde. Orientierungslosigkeit und Entwurzelung sind weitere Diagnosen, die sich am Kohärenzprinzip der klassischen Identitätsforschung orientieren. Aus diesem Erfahrungshorizont heraus bildet sich eine Parallele zur heutigen Risikogesellschaft an, in der das Schwinden individueller Autonomie infolge des Zerfalls auf eines auf Leistung, Produktion und Erfolg ausgerichteten Wertsystems zur globalen Verunsicherung führt. Doch die in Bewegung befindlichen Personen, deren aufgrund der gesellschaftlichen Analogie eine Vorreiterrolle zugesprochen wird, sind bereits einen Schritt voraus. Neben den offensichtlichen Ängsten und Entbehrungen rückt das kreative Potenzial einer Weltsicht, die auf die eigenwillige Zusammensetzung heterogener Realitäten setzt, vermehrt in den Fokus. Eine weitere Analogie eröffnet sich, diesmal zum Schaffensprozess, der ebenso künstlerische wie identitätsstiftende Entwicklung bzw. einer Verquickung der beiden im Sinn hat. Schließlich erfordert gelungenes Nomadentum, um ein Buzzword der Integrationsdebatte umzudeuten, eine permanente Infragestellung des eigenen Selbstverständnisses, und zwar vor dem Hintergrund einer stets neu zu verhandelnden Aufgeschlossenheit gegenüber dem Fremden. Dank konkreter Alteritätserfahrungen, die unbewusst gebliebene blinde Flecken aufzeigen und unser Erkenntnisvermögen erweitern, lassen sich ego-, ethno- und logozentrische Automatismen vermeiden. In doppelter Hinsicht konstruktiv erweist sich bei diesem Bestreben das kreativ erfahrende Konzept von Responsivität, sein möglichst unvoreingenommenes und unabschließbares Antworten lebensweltlicher Fragestellungen propagiert. Die sich insbesondere in den Metropolen unserer globalisierten und medialisierten Gegenwart pluralisierende kulturelle und sprachliche Vielfalt gestaltet sich in hybrider Interaktion. Die Identitätsentwürfe der Einheimischen seien aufgrund der sich diversifizierenden neotribalistischen Identifikationsangebote ebenso unklar, gegensätzlich und fragmentiert wie die Selbstbilder derjenigen, deren Wurzeln eher einem unterirdischen Rhizom ähneln, das im Laufe der Jahre in fremdes, unwegsames Terrain eingedrungen ist, sich mehrmals verzweigt und an vereinzelten Stellen feine, überirdische Triebe entwickelt hat. Die nach den Hypertext-Theorien erneut Konjunktur erlebende Metapher von Deleuze und Guattari eignet sich als zeitgenössisches Symbol für die Unmöglichkeit einer klar zu verordnenden Fremdheit. Im Erdboden versteckt bildet sich ein wildes Netz von umtriebigen Wurzeln. Dem Beobachter entgeht, zu welchem Rhizom welcher Spross gehört. In der Schnittmenge von Identitätsdiskursen multiplen Ursprungs manifestiert sich jedes aus dem Unfassbaren im Sinne vom Unbegreiflichen sowie nicht weiter zerlegbaren zusammengesetzter Hybridfremde, das sich für die heutige Erkundung vielschichtiger Alteritätsfragen eignet. Die Ambiguität dieses Zustandes besteht im Paradoxon ebenso beschleunigter wie komplizierter gewordener Selbstfindung. Diese zwiespältige Herausforderung beschreibt passend der Terminus viktopisch, der einen Blickwinkel bezeichnet, der stets aus der Bewegung betrachtet. Das Ergebnis spiegelt sich beispielsweise in der jungen Literatur wider, deren vielfach kolportierte Angepasstheit dem Autonomieprinzip der Kunst widerspricht. Dem Prinzip Autonomie im Sinn eines gesellschaftlich emanzipierten Feldes sowie einer souveränen künstlerischen Persönlichkeit steht die aus realer Verunsicherung wachsende Sehnsucht nach einheitlichen und verbindlichen Leitbildern im Wege, die nicht konformes Verhalten verunmöglicht. Die ausgesetzte Stellung an der Peripherie eines radikal Fremden korrespondiert mit dem modernen Mythos, der dem Künstler die Rolle eines Genies, des Auserwählten oder kritischen Intellektuellen zuweist. Doch selbst wir sind zum ursprünglichen Gedanken zurückgekehrt, das heißt zu den kleinen I's im Doppelpack. Ähnlich wie die Vagabunden ein zunehmend vorteilhaftes Bild der Alterität verkörpern, flirten Gegenwartsautoren immer häufiger mit dem ökonomischen Feld, in dem sie die Funktion von Kunstproduzenten einnehmen. Kleines I, kleines I, kleines I. Dritter und letzter Abschnitt. 01, 01, 01, Punkt, Punkt, Punkt. Was verbindet literarische Autoren jüngerer Generation mit politischen Entscheidungsträgern? Die Ypsiloner fühlen sich zu einer ähnlichen Schreibtechnik hingezogen wie einige deutsche Bundesminister am Anfang ihrer Laufbahn, dem Plagiat. Somit wird hier nichts neu erfunden, lediglich in einen neuen Kontext übertragen. Der ewige Kreislauf der Schöpferischen ist eine leicht abgewandelte Geschichte in Loops. So wie der identitätsstiftende Prozess eine Balance zwischen Entwicklung und sich gleichbleiben erfordert, kann das literarische System als autopoietischer Mechanismus, ähnlich anderen gesellschaftlichen Systemen, lediglich allmähliche Änderungen verdauen. Als etwa die zum modernen Wunderkind stilisierte Bestsellerautorin Helene Hegemann zur postmodernen Abschreiberin mutiert, wird diese Information in den Medien mit ähnlichen Worten mehrfach kopiert. Die fehlende Originalität der quasi identischen Überschriften der Zeitungsberichte bei der Entlarvung der plagierten Textstellen entpuppt sich als Metadiskurs eines Zeitphänomens. Copy-Paste. Das redundante Schreibverfahren nimmt seinen Ursprung wie ein mächtiger Teil aller Innovationen wohl in Amerika. Doch an dieser Stelle stellt niemand explizite Ansprüche geistigen Eigentums. Die Originalität habe ohnehin ausgedient, so dass sich selbst spielerisch blockierender Schriftsteller Raymond bzw. Raymond Federmann hier zitiert nach Beat Matzenauer. Auf den Urheber wird gleich doppelt hingewiesen, das sich wiederholende Schlagwort führt zum Schöpfungsakt, denn Origo bedeutet Beginn. Das Ganze geht eventuell etwas zu schnell, schließlich besteht man auf der Legitimität solchen Plagierens, der Bequemlichkeit halber und um schneller voranzukommen. Es geht darum, etwas zu schaffen, beziehungsweise es zu schaffen. Das sind zwei kontextbedingte Nuancen eines Zeitworts, die keinen gemeinsamen Ursprung kennen und doch den unzertrennlichen Zusammenhang zwischen Plagierenden und Plagierten demonstrieren. In Hegemanns Zukunftsvision eine Ablösung von diesem ganzen Urheberrechtsexzess und das Recht zum Kopieren und zur Transformation bleiben jene mit Eigentumsansprüchen auf ihren eigenen Anfängen sitzen. Das von der digitalen Informationsverteilung inspirierte, sorglos souveräne Sampling copy-pasteter Passagen lässt moderne und postmoderne Verfremdungstechniken wie Montage, Collage und Intertextualität alt aussehen. Wer jung ist, demonstriert die Durchlässigkeit solcher Grenzziehungen. Altes und neues Gedankengut durchmischen sich auf der ideologischen Ebene. Ob als Zwangskollektivierung kreativer Identitäten oder als Nachhaltigkeit in Zeiten sich potenzierender Textproduktion, das flotte Kopieren kennt keine Grenzen. Abgesehen von der Creatio ex nihilo, dem verschwenderischen Schreckgespenst aus alten Tagen, furchtbar angsteinflößend und zeitraubend. Unsere Ressourcen sind schließlich endlich und selbst diese Variation keine Tautologie. Was in diesem Schnellverfahren ausgeklammert wird, die Leichtigkeit des digitalen Kopiervorgangs verleitet, mehr fremden Text zu übernehmen, als plausibel erscheint, und die Schnelligkeit, mit der das Copy-Paste erfolgt, lässt wenig Platz für die notwendige Muße, um das vorgefundene Material in eine eigene Richtung zu lenken. Die Kultur der Zukunft, die laut dem lässigen US-Visionär Lawrence Lessig ihre kreativen Impulse aus bereits vorhandenem Material im Internet bezieht und daraus wiederum Neues schafft, droht an der besonders flotten Durchführung zu scheitern. Postmoderne Schreibtechniken, die ein intellektuelles Spiel mit verfremdeten Leseerfahrungen inszenieren, erlauben ein prozessuales Werden des Textes im Akt des Lesens. Autoren vorhaben weichen den quasi unendlichen Textvarianten individueller Leser aus, die im Prozess der Semiose realisiert werden. Als vorgetäuschte Authentizität ohne explizite stilistische Markiertheit oder Appellfunktion innerhalb des Systems, wie im zitierten Fall Hegemanns, büßt das Abgeschriebene hingegen seinen ästhetischen Mehrwert ein. Der didaktische Polyvalenz charakterisierenden Bedeutungserzeugung wird die Kontinuität ebenso leicht abgeschnitten, wie die fremden Passagen reingeklebt werden. Wie kann das zunehmend wohlwollende Liebäugeln mit dem Plagiat auf unsere Identitätsbildung im Zwiegespräch zwischen eigenem und fremden übertragen werden? Die individuelle Antwort bleibt dem Leser überlassen. Wird nämlich das Mehrweg-Gedankengut zu einer Masse zusammengepresst und weiter an das rezeptive Verwertungslager delegiert, muss sich das Ego am empfangenden Ende der Kommunikationskette die Frage stellen, inwiefern sich hier die Grenzen des bisher Gültigen verschieben und zur Änderung bewegen. Die als ästhetisches Verfahren umstrittene Technik funktioniert weniger als stilistische Figur, denn als soziopolitische Trope. In einer immer greifbar liegenden Welt diagnostizieren führende Soziologen eine wachsende Schwierigkeit des Einzelnen, Subjektivität und Initiative zu entfalten. Bevor man also die Kritik an der Politikverdrossenheit der Jungen, Klammer auf, Literatur, Klammer zu, weiter verbreitet. Hier geht selbst die sozialkritische Prosa mit ihrem Erzfeind der Befindlichkeitsliteratur auf Tuchfühlung. Das ist ein revolutionärer Buch. Hierarchiegrenzen verabschieden sich im Zeitalter der Ökonomie der Fülle zugunsten einer demokratischen Montage verschiedener Genres, Stile und Urheber, etwa im Gegensatz zur Intertextualität, die sich nicht professionellen Lesern versperrt. Der poststrukturalistische Wunschtraum im Sinne von Roland Barthes, une espace à dimension multiple, où se marie et se conteste des écritures variées, findet seine Erfüllung in der digitalen Kultur, die eine in seiner Pluralität demokratische Kommunikation vorantreibt. Umdenken ist erforderlich, denn der technologische Fortschritt, gepaart mit der kulturellen Revolution durch das Internet, ändert das Recycling im künstlerischen Feld. Heute sei das Kopieren Teil jeglicher kreativen Arbeit, so nochmals Mr. Lessig. Ein an das digitale Zeitalter angepasster Copyright würde für eine außerordentliche Palette von kulturellen und wissenschaftlichen Möglichkeiten sorgen. Klonen und geklont werden, doch wer beansprucht für sich jene reflexive Distanz, die für die Konstruktion von Selbstbewusstsein als Kohärenz autonome Einzelfragmente notwendig ist? Wie klein sollen die fremden Farbtupfer sein, wie filigran eingearbeitet, damit das Mosaik mit dem eigenen Impressum angeben kann? Das Copyright reimt sich auf Streit und gerät sogar mit sich selbst in Widerstreit. Eine moralische Debatte im Sinne des ketzerischen Werbeslogans »Wer hat's erfunden?« erübrigt sich. Dies ist in einer zunehmend säkulären Welt die Regel. Zynismus wiederum ist, wenn mir nichts mehr heilig ist. Doch sowohl sprachliche Masturbation als auch ein glänzender Panzer, mit dem man imponieren kann, scheitert an ein und demselben Punkt. Die hermeneutischen Suppenwürfel müssen, ähnlich wie beim Übergang vom Gedicht zum Prosatext, um eine gängige Metapher für literarische Verdichtung zu kopieren, zu einer optimal verdaulichen Brühe verdünnt werden, um ihr ganzes Aroma zu entfalten. Literarische Prosa als ein aus unterschiedlichen Bestandteilen zusammengepresster Brühwürfel entspricht braunem Gewürzematsch in goldglänzendem Papier. Sie liest sich wie die Liste ihrer Ingredienzien, die wärmende Wirkung einer hausgemachten Suppe bleibt aus. Wird das Zusammengewürfelte serviert, ehe sich die aromatischen Krümel im Kochwasser völlig aufgelöst haben, erwarten einem schwer verdauliche Geschmackserlebnisse. Denn das Narrative selbst sei in seinem Wesen emotional, selbst in seiner aktuellen Entwicklungsstufe als Homo Digitalis. Wozu kann das Konglomerat mit seinen fließenden Grenzen zwischen eigenem und Fremdem, das seinen polyperspektivischen Erfahrungs- und Erkenntnishorizont anstelle des ursprünglichen Streithahns wie ein Pfau aufwächert, beitragen? Nun, es vermittelt das Gefühl des unseren Zeitgeist prägenden Diffus-Fremden. Wo verschiedene Ursprünge ineinander einfließen, entsteht eine latente Irritation. Und zwar ähnlich unserer von beunruhigender Ambiguität gekennzeichneten liminalen Phase bzw. Schwellenzeit, in der sich Sinnkonstruktion als besonders komplex und undurchschaubar erweist. Diese Energie besitzt destruktive wie konstruktive Tendenzen, je nachdem, wie offen man dem unter der Oberfläche brodelnden begegnet. Danke.
Vielen Dank, Elina. Du hast wieder einen sehr dichten Text, eine dichte Beschreibung, bin ich ja schon versucht zu sagen, abgeliefert und uns das auch kapitelweise ausbuchstabiert. Lass mich vielleicht gleich mit dem Homo Digitalis beginnen, den du als prinzipiell immer noch emotional situiert auch beschreibst, unabhängig von seinen Küchenverhältnissen, auf die wir wahrscheinlich extra noch zu sprechen kommen müssen. Siehst du das, diese Form von Emotionalität, also insbesondere auch unter der literarischen Perspektive, die du zeichnest, die dann halt auch sich politisch akzentuiert und ausspielt und so weiter, siehst du das auch verbunden mit Authentizität? Weil du bringst sozusagen doch eine kritische Wendung in Bezug auf diese Form einer Öffnung hinsichtlich dieser rekonfigurierten, aber nicht sozusagen neu gestifteten Ansätze, Werke, Bausteine, was auch immer. Siehst du deine Verbindung?
Ich muss da irgendwie ganz schnell Stopp sagen. Ich bin hängen geblieben bei deinem Wort ausschließlich. Also das Homo Digital ist jetzt ausschließlich emotional. Das ist jetzt irgendwie falsch verstanden worden, weil ich habe nicht gemeint ausschließlich, weil mein ganzer Text bezieht sich ja nicht jetzt auf diesen Homo Digitalis, aber ich habe gemeint, dass er das auch ist.
Gut, ja? Wenn er das auch ist, dann ist vielleicht das auch der springende Punkt, weil der Homo Digitalis ist auch die Autorin, der Autor, potenziell. Mhm. Was tut diese emotionale Fundierung für das Authentische? Weil das, wofür du da zumindest indirekt eintrittst, ist ja ein relativ traditionelles Verständnis von Autorschaft.
Genau, also das ist eine sehr interessante Frage, weil für mich Authentizität nicht zwangsläufig mit der Emotionalität zusammenhängt, das aber in meinem Fall so ist.
Gut, ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung. Was mich sozusagen zurückgreifend auf I, also auf den zweiten Abschnitt bringt, nämlich diesen Faktor der Rezeption, den du da sehr stark machst, und da muss man vielleicht auch für das Publikum aufschlüsseln, dass, wenn wir über Rezeption sprechen, da ja eigentlich drei Aspekte zu bedenken sind. Einerseits eine produktive Rezeption, wenn Künstlerinnen und Künstler auf Bestehendes referenzieren, in welcher Form auch immer. Intertextualität wäre ein ganz hervorragendes Beispiel dafür. Dann eine reproduktive Rezeptionshaltung, wenn die Wissenschaft auf ein Kunstwerk reagiert, das verhandelt. Oder ein bisschen unglücklich in der Formulierung, aber es ist da, die sogenannte passive Rezeption, die die gemeine Leserschaft trifft, das gemeine Publikum in Bezug auf das jeweilige Werk, in dem Fall auf das Literarische.
Also da muss ich eben widersprechen. Also ich würde nicht sagen, dass das eine Form von passiver Rezeption
ist. Ich sage ja, das ist eine unglückliche Begrifflichkeit in der Rezeptionsforschung, sind wir damit konfrontiert. Wo stellst du jetzt das Autorinnenprinzip, das du uns vorgestellt hast, wo steht das in diesen Möglichkeiten vom Rezipieren?
In allen Möglichkeiten.
In allen Möglichkeiten, gut. Mhm. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ja die produktive Rezeption, die, wo du sagst, die Intertextualität ist irgendwie fast schon unmodisch geworden gegenüber sozusagen den Möglichkeiten, die sich jetzt durch neue Technologien anbieten. Könntest du das vielleicht...
Da bin ich eigentlich relativ kritisch, also und stehe da doch noch in dieser alten Tradition, aber ich möchte nicht nur darauf beharren. Also da denke ich mir, da ist auch der Zug schon abgefahren.
Okay, aber was heißt das?
Eine Mischung. Eine Mischung. Und das ist für mich eben das Revolutionäre. Also weil dafür braucht es eben einen Blickwinkel, der beziehungsweise so eine Metaperspektive, die für mich sich herausgebildet hat aus diesen ständigen Perspektivwechseln, die eben damit einhergehen, dass man des Öfteren, sagen wir, die Sprache, die Kultur oder den Diskurs gewechselt hat.
was uns vielleicht ein bisschen zum ersten Abschnitt zurückbringt. Mhm. Du sprichst hier von metadiskursiven Leitmotiven, hast du es genannt. Also ich finde das eine sehr spannende sozusagen Formulierung. Wie korrespondiert das dann mit dem Wunsch nach der Haussuppe, die ja dann doch das Erstrebenswerte zu sein scheint?
Ich habe jetzt nicht gehört, was du okay, am Anfang... Welchen Teil
ganz am Anfang hast du von metadiskursiven Leitmotiven gesprochen.
Ja, ja.
Und das scheint ja stark verknüpft zu sein mit dieser Idee des Fremden, mit der Idee des Eigenen.
Ja.
Wie hat das dann sozusagen, um in der lukullischen Diktion zu bleiben, was hat das mit der wie verhält sich das zu der Haussuppe, zu dem literarischen Werk, mit dem wir dann hoffentlich konfrontiert sind? Weil das ist ja doch, das scheint ja doch die Perspektive zu sein, die erstrebenswert ist in all dem.
Genau. Also ich glaube, die Frage war am Anfang ein bisschen anders und die hat mich angesprochen. Wie ich gesagt habe, möchte ich diese Frage auch nachgehen auf der ästhetischen Ebene. Und darum geht es eben, also wie du gesagt hast, manchmal habe ich das auch ausbuchstabiert, ja, um das die Rezeption eben ein bisschen zu erleichtern. Aber ja, ich kann nicht aus meiner Haut heraus. Es macht mir Spaß, solche Sachen da einzubauen und darum geht es mir, also um diese Oszillation des Unvertrauten und des Konformen auf dieser ästhetischen Ebene. Beantwortet das deine Frage?
Für mich schon, vielleicht haben wir Bemerkungen oder Fragen aus dem Publikum, bitte machen Sie sich mit einem Handzeichen bemerkbar. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen, bevor wir in die Pause gehen. Okay, sonst nutze ich ganz frech die Frage für eine abschließende Frage zu deinen sehr spannenden Ausführungen. Du hast gesprochen von, was ich als positive Wendung gelesen habe, von etwas wie symbolischem Kapital der Mittellosen der Globalisierung, das ihnen sozusagen den Vorteil einhandelt, weniger leicht in gängige Feindbilder integriert zu werden oder unter denen verhandelt zu werden. Mhm. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, weil das kam sozusagen, einmal hat das so stark aufgeblitzt und ich finde das eine sehr spannende Bemerkung, nicht zuletzt, weil auf der anderen Seite du ja sehr deutlich und richtigerweise auch betonst, dass die Künstlerinnen und Künstler mit dem ökonomischen Feld durchaus flirten, wie du es genannt hast, und kokettieren, durchaus unter der Perspektive, dass sie das Symbolische ganz leicht dabei verlieren, solange man nur ökonomisch handelbar bleibt.
Also ich glaube, ich muss dich noch nachher fragen, also wegen der Thematik deine Frage, weil ich bleibe manchmal, merke ich, also bei diesen Details einfach hängen. Und du hast gesagt, die Mittellosen der Globalisierung. Und ich habe gesagt,
da habe ich dich jetzt plagiiert,
die
Mittellosen.
Ja. Also, und darum geht es mir. Also um diese Oszillation, da wo dieses Strichel ist. Ja? Und jetzt kannst du die Frage, also die thematische Frage noch einmal stellen. Weil ich merke einfach, mir geht es sehr darum, wie das auch ausgedrückt wird. Und nicht nur darum, was ausgedrückt wird. Mhm. Und das zumindest steht im krassen Widerspruch zu einer ökonomischen Verwertung von Literatur oder von wissenschaftlichen Texten.
Ja, vielleicht ganz kurz, um das vielleicht auch als Überleitung sagen, für die Pausendiskussion noch zu nutzen. Du sprichst eben einerseits von den Mittellosen, versuche es jetzt sozusagen korrekt wiederzugeben, die aufgrund ihres symbolischen Kapitals, das sie mit sich tragen, weniger leicht sozusagen in Kategorien von klassischen Feindbildern zu stecken sind.
Ja.
Auf der anderen Seite sind das ja nicht selten die gleichen Leute, die das Symbolische sehr leicht verabschieden, um ökonomisch handelbar zu werden. Mhm. Wie beurteilst du dieses Spannungsverhältnis?
Also auf jeden Fall, was du jetzt gesagt hast, im ersten Teil deiner Frage, hast du das eigentlich sehr schön auch zusammengefasst, was ich gerade gesagt habe. Also es geht darum, dass man das nicht so gut einordnet. Es geht eben um diese Strichel in der Mitte. Also dass da so ein Zwischenbereich einfach entsteht, indem man diese Grenzen nicht mehr so klar ziehen kann. Und jetzt nähern wir uns schon dem letzten Teil deiner Frage,
ja,
der da wäre.
Da ging es nochmal um diese Frage, dass das ja nicht selten diese Besetzung des Mittelraums, ja, die ja von wenigen sozusagen ausgespielt werden kann. Das sind dann aber nicht selten auch die, die das Symbolische sehr leicht so als Token, als Spieleinsatz bringen, um das gegen ökonomische Handelbarkeit einzutauschen. Mhm. Wie beurteilst du diese Problematik? Das würde mich interessieren, weil dein Text hat nicht nur eine literaturästhetische, sondern eine stark soziologische, politische Perspektive auch in seiner berechtigten Kritik auch.
Ja, ja. Und jetzt geht es auch nicht mehr wirklich um den Text bei deiner Frage, die sehr interessant ist. Also ich denke, es muss nicht zwangsläufig eben umgetauscht werden. Mhm. Und das ist vielleicht das Neue. Also da sehe ich eigentlich eine andere Ökonomie einfach kommen, die zwangsläufig aber bald kommen muss, sollte. Weil die jetzige ein bisschen am Ende jetzt angelangt ist. Also das ist meine persönliche Meinung, die ich jetzt auch als so in Berlin lebende Person so auch sehr stark wahrnehme. Und immerhin eine Stadt, wo sehr viele Künstler sich sammeln und irgendwie einen Zeitgeist widerspiegelt.
Dann vielen lieben Dank für die Geduld mit mir als Fragendem.
Danke für die Fragen, weil die haben mich jetzt auch weitergebracht. Ja.
Danke auch für den wunderbaren Vortrag und die Inputs. Danke Ihnen für die Geduld. Wir gehen in eine kurze Kaffeepause und machen pünktlich um 17 Uhr mit dem dritten und abschließenden Vortrag der heutigen Session weiter. Danke, Lina, nochmals.
Gerne.